SWR 2, Mehrspur. Radio reflektiert.
Okay, Aufnahme läuft.
Kassel.
Fernweh nach Kassel? Ist das der richtige Beitrag von dokublog.de, Rudyard Hasel?
So steht's im Manuskript, Wolfram Wessels.
Na dann.
Kassel.
Vielleicht ein Tick leiser.
Okay.
Christian Klaus erlebt die räumliche Trennung von seiner Tochter als Fernweh.
Spur 1.
Fernweh war das Thema auf dokublog.de. Nach den vielen Lockdowns plagt die Menschen das doch erheblich. Vielen Dank für die schönen Beiträge.
Spur 2.
Hier denken wir über die Zukunft des Radios nach. Auf der nächsten
Spur 3
sprechen wir über die zunehmend prekäre Lage von Hörspielautoren und
Spur 4
den Pri Italia.
Spur 5
und eine neue Eilmeldung gibt es auch.
Spur 1. Dokublog.
Tom Heithoff hat Menschen aus Bochum gefragt, wo sie gerne hinwollen.
Warst du schon mal in Amerika?
Nein.
Warum nicht?
Weil das nicht so schön ist für mich und weil ich Houston viel lieber mag.
Du warst doch noch nie da, du weißt doch gar nicht, ob es schön ist.
Keine Ahnung.
Warst du schon mal in Afrika?
Nein, das wird zu heiß.
Warst du schon mal am Nordpol?
Nein.
Ist zu kalt?
Nein.
Würden Sie zum Mond fliegen, wenn Sie könnten?
Nie im Leben. Und wenn man mir eine Million dafür gäbe.
Warum nicht?
Aus Angst. Ich hätte Angst, dass in der Rakete nach da oben etwas passierte oder oben auf dem Mond.
Aber die ersten Mondfahrer waren 1969 schon da und heute ist die Technik doch sehr viel weiter fortgeschritten.
Ja,
die Sicherheitssysteme.
Aber trotzdem sind ja viele auch nicht wiedergekommen.
Würdest du gern mal zum Mond fliegen?
Ach nee, lieber nicht.
Ja, ich könnte sogar zum Mars fliegen.
Hätten Sie keine Angst?
Nein.
Würden Sie zum Mond fliegen, wenn Sie können?
Nein.
Warum nicht?
Ich habe Höhenangst.
Sie müssen ja nicht runtergucken. Sie liegen in der Raumfähre und wenn Sie da sind, steigen Sie einfach aus.
Und dann?
Ja, dann gehen Sie da spazieren.
Und dann?
Ja, dann schreiben Sie eine Postkarte.
Nein, danke.
Magst du lieber die Berge oder das Meer?
Meer.
Warum?
Weil es schöner aussieht und dass man da schwimmen gehen kann.
Die Berge.
Warum?
Weil da mehr Schnee ist.
Im Sommer?
Okay, dann lieber das Meer.
Spur 2. Nachgedacht.
Gemeinsam mit EPD Medien denken wir über die Aufgabe des Rundfunks im 21. Jahrhundert nach. Das Verhältnis von linearem Programm und diversen Online-Angeboten muss neu austariert werden.
Kommt jetzt der Beitrag von Stefan Raue?
Genau. Stefan Raue ist der Intendant des Deutschlandradios.
Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien, schrieb Niklas Luhmann 1995. Diese Entwicklung ist ambivalent und spürbar vielschichtig. Auf der einen Seite kommen wir dem alten Traum von der globalen Kommunikation immer näher. Das große globale Kommunizieren, das große digitale Wir, stellt aber auf der anderen Seite die Frage nach dem digitalen Ich. Ich bin der Mittelpunkt meines Kommunikationsnetzes. Alle Informationen fließen in meinem PC oder Smartphone zusammen. Ich bin der Knotenpunkt der unterschiedlichen Schalt- und Funkkreise. Die Fülle der Informationsangebote fordert Ordnung und Überblick. In dieser Dialektik zwischen global und individualistisch muss jedes Medium seinen Platz suchen. Das Radio wirkt deshalb nur auf den ersten Blick anachronistisch und überholt. Seine linearen Programme sind auch Ordnungsangebote, Sortierungen, die durch ihre Struktur, Dramaturgie und Inszenierung Einordnung und Orientierung ermöglichen. Gerade in der Pandemiezeit, in der der Alltag und der Tagesablauf der Menschen durcheinandergerüttelt wurde, Arbeit, Schule und Lebensvorsorge aus ihrem gewohnten Rhythmus kam, gerade da war das klassische Radioprogramm mit seinem strengen Nachrichtengerüst, seiner jeweils eigenen Musikfarbe, seinen vertiefenden Informations- und Unterhaltungsformaten ein wichtiger, persönlicher und vertrauter Tagesbegleiter. Die harschen Reaktionen auf vorübergehende Änderung vertrauter Programmschemata in der Corona-Zeit verraten, dass das täglich gewohnte Programmangebot als eigenes und ganz persönlich abgerufenes Angebot wahrgenommen wird. Klar, das Programm wird von anderen gemacht, aber seinen Sinn bekommt es erst im Moment des eigenen Hörens. Die digitalen Audioangebote über Audiotheken oder andere Plattformen verstärken diesen persönlichen Fokus. Playlists, die eigenen Podcast-Abos, die Empfehlung mit Lieblingssendungen, meistgehörten und meistgeschätzten verbinden sich zu einem sehr persönlichen Audioprogramm, dessen Kompilator der Einzelne selbst ist. Gesprochenes Wort und Töne haben es bisher sehr schwer in der Welt der Suchmaschinen, in der die Audioerkennung schlicht nicht vorgesehen war und ist. Fieberhaft arbeiten Sender und Wissenschaft an Algorithmen und Metadaten. Wir Öffentlich-Rechtlichen müssen dabei besonders beachten, dass die Logik unserer Algorithmen nicht die platte Spiegelung der gewohnten Mediennutzung und Themenpräferenz sein kann. Wir dürfen keine neuen Echoräume entwickeln, in denen die Hörerinnen und Hörer immer und immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen werden. Es gehört zu den Mirakeln und Abstrusitäten mancher medienpolitischer Vorstöße, gerade in dieser medialen Gegenwart, das Fusionieren oder die Abschaffung von öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogrammen zu fordern. Wir kennen diesen Typ Medienexperten aus Parteien, Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft, der die Chimäre einer uferlosen, redundanten und höchst überflüssigen Flut beitragsfinanzierter Radioprogramme beschwört und dann meist die Abschaffung der Programme fordert, die er selbst nicht hört. Lange Zeit war die begrenzte Zahl der reichweitenstarken UKW-Frequenzen das Nadelöhr für neue Radioideen. DAB Plus und das Internetradio erweitern nun den Zugang für den Radiomarkt für Öffentlich-Rechtliche und Private. Bei beiden ist das Bewusstsein inzwischen sehr ausgeprägt, dass die Zukunft nicht durch Verdrängung oder gar Abschaffung der Konkurrenz, sondern nur durch eigene Programmideen und besonders spannende Angebote gesichert werden kann. Da ist die Branche selbst um Meilen weiter als der ein oder andere Experte oder Wettbewerbsökonom. Und weil Radio und Audio ein sehr viel jüngeres Publikum erreichen, ist Vielfalt und Kreativität an dieser Stelle auch sehr hilfreich, um gerade die unter 30-Jährigen mit zeitgemäßen Audioformaten anzusprechen und für das Gesamtangebot eines Senders zu gewinnen. Nicht überall in den Sendern ist das Bewusstsein besonders ausgeprägt, welche Bedeutung gerade Audio und Radio für die Relevanz des Gesamtportfolios hat. Radio und Audio sind mehr als Distributionswege von O-Tönen in Zweitverwertung. So ist das bei den gegenwärtigen Mediendebatten. Man startet mit der Faszination der wunderbaren neuen und alten Medien und landet im Wettbewerbsrecht. Es ist eine gefährliche und unwürdige Entwicklung, die mediale Gegenwart nur noch in ökonomischen und regulativen Dimensionen zu diskutieren, von der fahrlässigen Einschränkung der Presse- und Rundfunkfreiheit mal ganz zu schweigen. Der knallharte ökonomische Kern von Google, Facebook und Amazon darf nicht davon ablenken, dass deren großer globaler Erfolg durch die Verheißung von Träumen und deren mögliche Erfüllung gefördert worden ist, jeden Tag und immer wieder.
Das war leider nur ein Auszug. Den kompletten Beitrag von Stefan Raue gibt es wie immer auf dokublog.de.
Spur 1, Dokublog.
Also ob ich Fernweh definieren kann. Für mich ist tatsächlich Fernweh ein Gefühl, ein ganz tiefes Sehnsuchtsgefühl, was nicht unbedingt mit einem spezifischen Ort verbunden ist, sondern vielleicht auch mit einer Situation, die man erlebt hat. Ich habe das jetzt bei mir in der Pandemie gemerkt, dass Gerüche und Geschmäcker bei mir Fernweh so induzieren, auslösen. Das sind so Kleinigkeiten wie der Eistee von Lipton, Zitrone aus einer Dose. Muss aber aus einer Dose sein, nicht aus einer Glasflasche. Wenn ich den trinke, dann bin ich zurück 1994, Palma de Mallorca mit meinen Eltern, ganz billiger Pauschalurlaub, sage ich mal. Aber dieses Gefühl, was dadurch entsteht, das ist für mich so eine richtige Sehnsucht.
Ich will weg. Jetzt hänge ich hier seit anderthalb Jahren immer mit denselben Leuten, immer mit mir, immer mit denselben Häusern, den Bäumen, all die ganzen Scheiß. Ich kann's nicht mehr sehen. Ich will einmal woanders sein. Irgendwie. Einfach mal was anderes sehen. Mit dem Flugzeug oder mit der Bahn. Auch von mir aus sogar mit dem scheiß Auto. Ist mir völlig egal. Nur weg. Wo mich keiner kennt. wo ich mal irgendwie neue Menschen und so sehe. Und nicht immer dieselben Scheißgespräche und nicht immer dieselben Visagen und dieselbe Sprache und irgendwie dieselben Worte und dieselben Themen und immer nur Covid und ich weiß nicht was, ich kann nicht mehr. Aber ich hab so eine Angst, weil wenn ich jetzt losmache, dann sind die ja alle schon da. Dann sind das dann wieder dieselben Gesichter und dieselben Gespräche und das will ich nicht mehr.
Das war jetzt Lorenz Rollhäuser.
Und davor Marlene Bülke.
Spur 3. Nachgefragt.
Unter Hörspielautorinnen und Autoren rumort es. Rund 270 Personen haben Ende Juni einen offenen Brief an die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gerichtet und beklagt, dass ihre Arbeitsbedingungen sich zunehmend verschlechtern. Weniger Sendeplätze, weniger Honorar, zu niedrige Online-Zuschläge und so weiter. Unterzeichnet hat diesen Brief auch Hermann Bohlen, ein erfolgreicher Hörspielautor, bewandert auch in der Hörspielgeschichte. Hallo, Hermann Bohlen.
Hallo, Rolf Raum.
Klagen über zu niedrige Autorenhonorare gab es ja eigentlich schon immer. Was ist das Besondere an der momentanen Situation?
Also ich konnte bisher ziemlich gut vom Hörspiel leben. Also seit 1995 bin ich zu 99% Hörspielautor und lebe davon. Mhm. Und habe auch eine kleine Familie. Und plötzlich merke ich, es geht nicht mehr. Ich muss irgendwie Gelder auftreiben. Hm. Bis zum 31.12. habe ich so viel zu tun, dass ich nicht richtig Pause machen kann. Und gleichzeitig kann ich davon nicht leben. Weil ich genau weiß, diese Stücke, die dabei entstehen, das sind zwei. Also meine Schlagfrequenz habe ich schon stark erhöht. Aber von diesen zwei Stücken wird es vielleicht eine oder zwei Übernahmen oder Wiederholungen geben. Davon kann ich aber nicht leben. Das heißt, ich habe bisher immer an so einer Art Glücksspiel teilgenommen. Also wenn mein Stück gut war, dann konnte es bis zu 10-mal oder wenn es einen Preis gekriegt hat, also sogar 15-mal wiederholt werden oder übernommen werden von anderen Sendern. Und so bin ich über die Jahre mit den Stücken immer gut gefahren. Also ich, mhm. über die Jahre haben die das Geld wieder eingespielt, was ich zu ihrer Entwicklung brauchte.
Und woran liegt das, dass die zurückgenommen werden? Liegt es daran, dass viele Produktionen jetzt online stehen und deshalb nicht mehr wiederholt werden?
Also zum einen gibt es deutlich weniger Sendeplätze für Wiederholungen und Übernahmen. Und zum anderen ist es einfach auch so, dass es, ja, die Stücke stehen online. Warum soll ein Sender ein Stück, das online steht und überall auf der Welt abrufbar ist, wieso sollte ein Sender sich da in Unkosten stürzen, um das Stück in sein Programm zu nehmen?
Inzwischen hat die ARD ja auf den Brief der Autoren geantwortet und verweist auf die Tarifverträge und Vergütungsregeln, die die Sender ja mit den Vertretern der Autoren geschlossen hätten. Wäre es da nicht sinnvoller gewesen, sich an diese Vertreter zu wenden, weil sie schlecht für die Autoren verhandelt haben?
Ja, aber also an diese Vertreter haben wir uns auch gewandt. Und ich meine, es ist ja sozusagen nicht der erste Protest gegen die Veränderungen im Hörspiel. Zum Beispiel an der Akademie der Künste haben wir 2017 eine große Radio-Hörspiel-Gala gemacht und schon da haben wir darauf aufmerksam gemacht. Oder es gab auch immer wieder mal Brandbriefe über Kürzungen bei einzelnen Sendern und daraufhin hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan, sodass wir uns einfach bemüßigt sahen, einen etwas längeren Brief zu schreiben.
Wie müsste denn in deinen Augen eine zeitgemäße Honorierung aussehen?
Also, das ist eine schwierige Frage. Wenn man sagt, ja, guck mal, weißt du, wenn ein Stück verfügbar gemacht wird auf einem ARD-Online-Portal, kann man messen, wie viele Zugriffe gibt es da. Aber dann entsteht irgendwie ein wahnsinniges Klickzahlenrechnen. Und das ist ja sowieso schon entstanden. Plötzlich ist das Hörspiel quantifizierbar geworden. Das war lange Zeit nicht so. Aber mit den Klickzahlen ist so eine Quantifizierbarkeit eingetreten. Und man könnte nur sagen, ja, dann macht man doch die Bezahlung auch davon abhängig, wie oft ein Stück angeklickt wird und gehört wird oder runtergeladen wird, dann würden die Krimi-Hörspielautoren sehr gut verdienen. Und ich hätte keine andere Wahl, als Krimi-Autor zu werden.
Ja, und die Radiokunst als solche, die würde wahrscheinlich verschwinden.
Also die wäre dann zumindest davon abhängig, dass es Stipendien oder Fördergelder oder sowas gibt. Das ist überhaupt, scheint mir so ein bisschen jetzt erstmal der Weg zu sein, bis so ein Brief Wirkung zeigt in der Hinsicht, dass es ein neues Bezahlmodell gibt, dass es neue Tarifverträge gibt.
Vielen Dank, Hermann Bohlen. Der offene Brief, um den es hier ging, wurde von der Hans-Flesch-Gesellschaft Forum für akustische Kunst veröffentlicht und ist auf deren Homepage nachzulesen. Der Link auf dokublog.de.
Spur 1. Dokublog.
Kommt jetzt der Beitrag Packen für das Exil?
Jawohl.
Und was hat das Exil mit Fernweh zu tun?
Es ist wohl eher das Weh vor der Ferne. Ralf Wendt hat das spannende Stück auf dokublog.de gestellt. Hier ein Ausschnitt.
Sometimes it needs a pause first and then I can go further on. And that's why I need this kind of thing to go away.
Ich zu Ende gedacht habe, obwohl ich die ganzen letzten Tage darüber nachgedacht habe.
If I'm thinking about leaving, I am thinking about my health insurance.
Ich denke auch, that,
what could be the best transition? I'm not really good in packing.
The last thing I always remember to pack is my passport. Where is my passport?
I think that the coldness is also connected to the coldness.
I need my passport to go back to my country, which is weird too.
Or outside. The coldness is never void. Need money, but I need money for something.
Maybe not.
I want to leave with my stomach empty because I think I will be light, and that means that I'm not gonna be so troubling for the means of transportation.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.
Truly, I live in dark times.
Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin.
An artless word is foolish. A smooth forehead points to insensitivity.
Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen.
He who laughs has not yet received the terrible news.
Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist?
What times are these? In which a conversation about trees is almost a crime.
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt.
For in doing so we maintain our silence about so much wrongdoing.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.
Das hatte ziemlich viel Pegel. Ich habe es mal etwas runtergezogen. Am Schluss, das war Brecht?
Jawohl, an die Nachgeborenen, entstanden im Exil in den späten 30ern.
Spur 4. Rückblick.
Er ist einer der wichtigsten internationalen Medienpreise und dennoch kennt ihn kaum jemand, in Deutschland zumindest, den Prix Italia. Er wird seit 1948 vergeben, dieses Jahr zum 73. Mal. Und zwar an Hörfunk-, Fernseh- und Internetproduktionen. 33 Länder schickten in diesem Jahr 241 Produktionen ins Rennen und Eva Reuter vom ORF war Jurymitglied in der Kategorie Dokumentation und Reportage Hörfunk. Hallo Eva Reuter.
Hallo.
Das war ja nun schon die zweite Ausgabe des Prix Italia unter Corona-Bedingungen. War die Pandemie, war Corona denn ein Thema der Autoren der Einreichungen?
Das ist eine interessante Frage. Vor allem mich hat wirklich erstaunt. Wir sind ja schon in der zweiten Ausgabe des Prix Italia und auch das mitten in der Pandemie. Und dass es da nur eine einzige Einreichung gab, die Corona thematisiert hat und die Folgen von Corona, fand ich persönlich interessant. Es gab in der Kategorie Documentary und Reportage 35 Einreichungen, internationale, also aus Europa und aus Argentinien, Australien, Kanada. Und ein Stück aus Kroatien hat sich beschäftigt mit der Situation im Krankenhaus, in einem ganz spezifischen Krankenhaus. Und dort ging es auch um den Sound, interessanterweise. Wie klingt sozusagen das Innenleben dieses Krankenhauses, die Intensivstation? Und was erleben die Ärzte und Ärztinnen, die Pfleger und Pflegerinnen täglich?
Und was hat denn die Autoren in diesem Jahr beschäftigt? Was waren denn so Hauptthemen?
Es hat sich ein Thema herauskristallisiert, das von verschiedenen Autoren und Autorinnen behandelt wurde. Und da geht es um Flucht, Rassismus, Umgang mit Asylwerbern und Werberinnen. Und das war eigentlich ein Thema, von dem ich festgestellt habe, dass das öfter vorkommt.
Gewonnen hat nun ein anderes Stück, Ein Totenschädel und kein Ende von Bernhard Fletschinger, eine deutsche Produktion des RBB. Was hat die Jury denn daran überzeugt?
Also erstmal Gratulation an Deutschland für diesen Preis. Ich bin sehr froh, dass es diese Geschichte geworden ist. Und es gab gar nicht mal so viel Diskussionen um dieses Stück, weil es einfach klar war, dass es viel hat, was die Jury sehr überzeugt hat. Zum einen, dass es eine Geschichte ist, die zwar in der Vergangenheit ansetzt. Es geht ja um einen Schädel, den ein Großneffe bei sich zu Hause hatte. Und dieser Schädel stammte aus dem heutigen Namibia.
Es ist die Geschichte des Autors, der recherchiert, was es mit diesem Schädel auf sich hat, wo der herkommt und welche Geschichte der hat und wie der überhaupt in seinen Besitz gekommen ist.
So ist es. Es ist auch sehr schön, diese Beziehung zwischen dem Gerhard Ziegenfuß, das ist der Großneffe des Missionars, dem dieser Schädel gehört hat, die Beziehung zwischen ihm und dem Autor, der sich mit ihm gemeinsam auf Suche begibt. Sie fahren auch gemeinsam nach Namibia und wollen diesen Schädel restituieren, was aber nicht funktioniert. Also die Geschichte hat auch Humor und sie ist auch insofern aktuell, weil das Thema ja noch nicht fertig ist. Also diese Geschichte des Kolonialismus hat in der Vergangenheit angesetzt, aber die Folgen reichen bis in die Gegenwart. Aber ich möchte noch etwas dazu sagen, was mir aufgefallen ist, weil du gefragt hast, welche Trends vorgekommen sind. Also thematisch habe ich eben diesen einen Trend festgestellt. Rassismus, Umgang mit Asylwerbern, Umgang mit Flucht. Das andere ist aber ein ganz, ganz starker Formwille und ein starker Wille zum Experiment mit Sound. Und das fand ich sehr schön. Das ist etwas, was mir in letzter Zeit eigentlich mehr und mehr abgeht. Dass es wirklich versucht wurde, mit Sound, mit Textausschnitten, mit Gedichten einfach auch eine Geschichte zu erzählen, ja, die über die bloße Information hinausweist. Mhm.
Spannende Entwicklung. Vielen Dank, Eva Reuter vom ORF, die dieses Jahr den Prix Italia verfolgt hat.
Spur 1, Dokublog.
Julia Schäfer hat ihr akustisches Corona-Tagebuch fortgesetzt. Sie lebt ja in Indien und berichtete von dort. Vor kurzem hat sie ihren Vater in Deutschland besucht.
Und trotz Corona sind ja der Raghav, mein Freund, meine Tochter und ich immer am Hin- und Herfliegen zwischen Indien und Deutschland, sofern es Flüge gab und es irgendwie möglich war. Und ich hatte dich ja auch schon vor längerer Zeit mal eingeladen, mal mitzukommen nach Indien, Papa. Ja. Und jetzt mit 87 Jahren hat sich mein Vater, der hier neben mir sitzt, tatsächlich dazu durchgerungen, dass er noch mal in die Ferne will. Das Fernweh hat ihn gepackt. Erzähl mal, wie das jetzt kommt, dass du so im hohen Alter noch mal so weit weg willst nach Indien.
Das kommt dadurch, weil es mir vor im Winter zu langweilig war. Und ich da gedacht habe, wenn du nochmal in Indien kannst, das ist eine große Sensation. Und das ist für mich ein ganz anderes Land. Und vor allen Dingen, weil mir das auch
in China?
In China so gut gefallen hat.
Ja, wir waren nämlich schon mal auf so einer Rundreise für 2 Wochen in China zusammen. Das ist aber schon einige Jahre her.
Ja,
und das war natürlich alles durchorganisiert und da war mein Vater auch noch ein bisschen fitter. Jetzt ist er mit dem Rollator und mit Krücken unterwegs. Ja. Deswegen sagen viele in der Verwandtschaft, ach du liebe Zeit, den alten Mann könnte doch nicht mehr mitschleifen.
Ja, ich fühle mich relativ noch gut. Ich kann zwar nicht mehr so richtig laufen, aber ich bin sonst noch fit.
Spur 5. Eilmeldung.
Was alles so für Nachrichten sorgt? Eine Eilmeldung von Samira El-Wazil.
Guten Tag und herzlich willkommen an Bord des jüngsten Gerüchts. Der SWR freut sich, Sie auf diesem Flug begrüßen zu dürfen und wünscht eine angenehme Zeit. Bei Fragen oder Wünschen scheuen Sie sich nicht, sich an mich zu wenden. Ist Ihnen etwas bei meiner Begrüßung aufgefallen? Nein? Ich habe sie genderneutral begrüßt. Skandal! SWR-Boykott sofort! Nein, ernsthaft, war das wirklich so weltbewegend? Nein, findet zumindest die Lufthansa und steigt mit allen Airlines ihrer Gruppe sowie ihrer internen Firmenkommunikation auf Ansprachen um, die alle Menschen mitmeinen sollen. Um nach eigener Aussage alle ihre Passagiere zu berücksichtigen und anzusprechen, soll zukünftig »Guten Tag« oder »Herzlich willkommen an Bord« verkündet werden. Also nicht mehr das klassische »Sehr geehrte Damen und Herren« oder eben »Dear Ladies and Gentlemen«. Und Sie haben, behaupte ich jetzt einfach mal, den Unterschied zu Beginn dieses Beitrags vermutlich gar nicht negativ bemerkt. Aber schaut man sich die Boulevardabbildung dieses Themas an, steht offenbar der Untergang des Abendlandes unmittelbar bevor. Die Bild hatte mit der aufgeregten Atemlosigkeit eines Zeitungsjungen um die Jahrhundertwende das Thema auf die Medienagenda gebracht. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hat schließlich auf Bild.tv ganze 10 Minuten seinen Verdruss über die Unsäglichkeit dieser Anrede beklagt. Natürlich ist das Ganze ein herrliches Erregungsangebot, welches ich mir als ökonomisch orientiertes Boulevardmedium auch nicht entgehen lassen würde. Aber so breaking sind diese Breaking News gar nicht. Und dennoch, sie verfangen. Schaut man sich die Kommentarspalten an, wird mit großer Energie gegen die geschlechterneutrale Anrede gewettert und man wünscht sich für einen kurzen Moment all diese Entschlossenheit auch beim Kampf gegen die Klimakrise. Die Art, wie wir Worte wählen, wenn wir adressieren, beeinflusst in der Tat, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Ich möchte da anhand der Forschung der belarussisch-amerikanischen Kognitionswissenschaftlerin Lira Boroditsky veranschaulichen, was ich damit meine. Sie hat in ihrer Forschung anhand verschiedener Erhebungen einen Zusammenhang zwischen den Wörtern, die wir benutzen, und der Art, wie wir denken, ausmachen können. Das geht tatsächlich schon bei ganz unverdächtigen Artikeln los. Im Deutschen haben wir ja 3 grammatische Genera. Jedes Nomen ist einem Genus zugewiesen. Weiblich, männlich, sächlich. Die grammatischen Geschlechter von Substantiven sind allerdings von Sprache zu Sprache ja unterschiedlich. Laut Boroditsky beeinflusst dieser Umstand tatsächlich, wie wir über das benannte Objekt denken. Bittet man Deutsche und Spanier zum Beispiel eine Brücke zu beschreiben, beeinflusst der Genus die Wahl der Adjektive. So benutzen deutschsprachige Menschen zur Beschreibung der Brücke stereotypisch feminine Zuschreibungen. Die Brücke sei schön und elegant. Bespricht indes eine spanischsprachige Person eine Brücke, nutzt sie eher stereotypisch maskulin konnotierte Wörter. Für einen mit der spanischen Sprache sozialisierten Menschen ist der Brücke sozusagen eher stark oder lang. Die Art, wie wir mit unseren Begriffen umgehen, mit unseren Begrüßungen, mit Formulierungen, die delikate Frage, wer angesprochen wird und wer nicht, wer semantisch gesehen wird und wer nicht, ist somit etwas, das wir eigentlich ganz ohne Furor und Allmeldungspanik verhandeln könnten. Die Lufthansa stellte übrigens Mittwochnachmittag klar, dass die klassische Ansage natürlich nicht verboten sei. Es gibt keine disziplinarischen Maßnahmen für Personen, die Damen und Herren noch als Grußformel benutzen. Die Entscheidung trifft einfach jeweils der Chef oder die Chefin der Kabine. Bitte vergewissern Sie sich also, dass Sie beim Verlassen dieser Ausgabe Ihre Vorbehalte über Bord werfen und die Zeitungen, die hier Panik verbreiten wollen, unbedingt zurücklassen.
Kassel.
Das war die Juli-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitgemacht haben Hermann Bohlen, Marlene Böhlke, Christian Klaus, Rudyard Hasel, Tom Heithoff, Stefan Raue, Eva Reuter, Lorenz Rollhäuser, Julia Schäfer, Ralf Wendt und Wolfram Wessels. Der Countdown läuft. Am 1. August ist Einsendeschluss zum Kurzdoku-Wettbewerb. Und von dieser Sendung gibt es auch nur noch 3 Ausgaben. Im Oktober ist Schluss, also beteiligen Sie sich. Im August ist das Thema Sammelwut. Was sammeln Sie? Macht Sie Sammeln wütend? Haben Sie wieder zu viele Muscheln am Strand gesammelt? Laden Sie Ihre gesammelten O-Töne und Feature auf dokublog.de. Geht ganz einfach.
Oh Mann, Scheiße.
Jo.